Genau, da geht es jetzt vielleicht auch nochmal so ein bisschen um, um dieses Milieu, aus dem sie kommt. Und auch, also es ist eine Stelle, in der eben einerseits ihre Herkunft, also ihr Zuhause vorgestellt wird, aber dann auch das Haus, in dem sie jetzt wohnt. Das kam jetzt im Prolog vor, den ich nicht gelesen habe, aber sie wohnt jetzt in einem von drei Sozialhochhäusern, die direkt am Meer stehen. Und sie wohnt in dem hintersten, wo sie keinen Blick aufs Meer hat. Und da ist sie jetzt gerade erst hingezogen. Zu Hause, das war auch eine Sozialwohnungssiedlung. Eine andere, die aber ähnlich stank und in der die Wände ähnlich hellhörig waren. So konnte man dort an den Mittagen die anderen Kinder schreien hören, konnte hören, wie die Familien sich unterhielten, wie die Mütter kochten, wie die Irren lachten. Laute Musik dröhnte aus den Teenagerzimmern, lautes Gebrüll tönte vom Hof herauf. Wenn man aus den Fenstern schaute, die zur Straßenseite hin lagen, dann sah man von oben den Edeka. Davor die Flaschensammler, die Rentnerinnen, die Haushaltshilfen und die Besoffenen, die sich ab und an prügelten, oft nur pöbelten und meistens einfach rauchend und trinkend auf den Stufen saßen, Alkohol ausdünstend und den Frauen, die einkaufen gingen, auf den Arsch klotzend. Zerbrochene Flaschen, klebrige Bierlachen und schlecht überfärbte weiße Haare. Es waren fast immer die Frauen, die zum Edeka gingen. Für gewöhnlich mittags, kurz bevor die Kinder aus der Schule kamen. Nur für Kleinigkeiten, für Sachen, die beim Großeinkauf am Wochenende vergessen worden waren. Oder für Zeug wie Klopapier und Schokolade, Zeug, das früher als geplant zur Nagel gegangen war und schnell ersetzt werden musste. Manchmal gingen auch Männer in den Edeka. Meist nur, um sich Bier zu kaufen oder Zigaretten. Aber bei uns gab es auch ein paar alleinerziehende Väter, die immer komisch angesehen wurden, wenn sie Windeln oder Nudelsoße auf das Kassenband packten. Es war normal für Frauen, alleine für eine Familie verantwortlich zu sein. Nicht normal war es, wenn ein Mann sitzen gelassen worden war. Es ist nicht so, dass ein Großteil der Menschen, die mit mir in den Hochhäusern wohnten, misstrauisch waren oder gar böswillig. Viele waren nur irritiert von dem, was sie nicht kannten, und sie schätzten die Normalität, denn schon die Normalität war scheiße genug. Die Normalität war vorhersehbar, planbar, aber wenn dann auch noch die Scheiße dazu kam, die nicht normal war, dann war das zu viel. Natürlich gab es auch bei uns Arschlöcher, blöde Säcke, die es mit Genugtuung erfüllte, anderen weh zu tun. Aber die gibt es überall, schätze ich. Das war mit Sicherheit kein Problem, das nur bei uns auftrat. Zu Hause, das waren die Graffiti, die sich wie wilde Tiere über die Brückenpfeiler schlängelten, über die Hauswände und über die Müllcontainer. Das waren die schlechten Witze und die mit Edding auf Fensterscheiben gekritzelten Tags. Das waren die großen Wäscheleien, die quer über den Hof gespannt waren, neben den Mülltonnen, die eingezäunt am Rand standen. Das war der Schulweg, der am Laden mit dem Esspapier vorbeiführte und der Asphalt. Zu Hause, das war meine Mutter, die selten zufrieden und nie glücklich wirkte, stets ein bisschen gestresst und die immer tadellos gekleidet war. Die Wohnung, in der ich mit ihr lebte, war nicht spektakulär. Weder war sie spektakulär groß, noch spektakulär klein. Sie war nicht besonders schön eingerichtet, es stand Zeug darin rum, das wir täglich benutzten. Und es war gut, dass dieses Zeug da war, aber ich glaube nicht, dass meine Mutter beim Kauf unserer Möbel jemals vorrangig darauf geachtet hatte, ob sie zu den bereits vorhandenen Möbeln passen würden. Ich hatte ein eigenes Zimmer mit meinen eigenen Sachen und meine Mutter hatte ein eigenes Zimmer mit ihren Sachen. Wir hatten eine Küche und ein Bad und dann hatten wir noch ein Wohnzimmer. Das lag daran, dass ich ein Einzelkind war. Es gab ein paar Einzelkinder bei uns in der Siedlung, aber die große Mehrzahl hatte Geschwister und weil die Wohnungen größtenteils baugleich waren, gab es in den Wohnungen, in denen mehrere Kinder lebten, häufig keine Wohnzimmer oder die Kinder teilten sich einen Raum. Mo lebte lange gemeinsam mit seiner kleinen Schwester in einem Zimmer. Erst als er 13 wurde, zog er in das Zimmer, das vorher das Wohnzimmer gewesen war. Seine Eltern stellten ihr Schlafzimmer um, so dass die Couch darin Platz fand, falls Gäste kämen. Gegessen wurde fortan in der Küche oder auf dem eigenen Bett. Zu Hause, das war ein Zuhause, das ich kannte, das ich einschätzen konnte. Es war zu Hause, weil ich immer dort gelebt hatte, aber vor allem war es zu Hause, weil ich dort Mo hatte, anstatt alleine zu sein. Weil es dort immer Mo und ich waren, wir beide gemeinsam, und da war es dann egal, ob es nach Pisse stank oder nach angebrannten Nudeln. Das Haus am Meer, in dem ich jetzt wohnte, hatte keinen Aufzug. Im Treppenhaus war es dunkel und kalt, ich tastete lange an der rauen Wand entlang, bis ich schließlich den Lichtschalter fand. Neben den Treppen waren braune Striemen an der Wand, wie von den Krallen eines wilden Tieres. Etwa auf Hüfthöhe hatte jemand mit einem schwarzen Edding ein Galgenmännchen gemalt. Die Stufen waren aus grauem Stein, sie gaben nicht ein bisschen nach, als ich auf ihnen nach oben ging. Weiße Flecken wie Vogelscheiße sammelten sich auf dem ersten Treppenabsatz und ich fragte mich, was für Leute meine Nachbarn wohl waren. Ich hatte bisher noch niemanden der anderen Bewohner des Hauses gesehen, aber ich stellte mir vor, dass im zweiten Stock, in der Wohnung gegenüber ein älteres Straußenehepaar wohnen musste. Zwei große, plumpe, grau gefiederte Vögel, die nicht mehr miteinander sprachen und schon längst damit aufgehört hatten, das zerrupfte Gefieder des anderen zu liebkosen, die sich auf diese Weise heimlich für ihren skurrilen Körperbau schämten, so wie ich mich schämte, wenn ich alleine nackt war. Ich nahm an, dass die Toiletten im Mietshaus wohl nicht den Ansprüchen von zwei ältlichen, inkontinenten Laufvögeln gerecht wurden und es daher hin und wieder auf dem ersten Treppenabsatz ein Malheur passierte. Ich weiß nicht mehr, was mich dazu brachte, das zu denken. Die weißen Flecken jedenfalls waren da und ich hatte nicht vor, sie zu entfernen. Als ich die Türe zu meiner dunklen Wohnung aufschloss, merkte ich, dass ich Hunger hatte. Den ganzen Tag über hatte ich noch nichts gegessen. Seit ich keinen wirklichen Grund mehr hatte, mich selbst am Leben zu erhalten, vergaß ich das Essen einfach immer wieder. Hauptsächlich erinnerte ich mich von süßen Limonadengetränken, von Kaffee und von Zigaretten. Meist reichte mir zusätzlich dazu eine Packung billiger Schokokekse und drei oder vier Remouladen-Käse-Sandwiches, um meinen täglichen Kalorienbedarf zu decken. Aber jetzt hatte ich das Gefühl, ich müsste vor Antritt meiner Schicht etwas Warmes zu mir nehmen. Ich setzte Wasser im Wasserkocher auf und wärmte den Ofen vor. In den Backofen legte ich zwei Toastbrotscheiben, die ich mit Ketchup bestrichen und mit Schmelzkäse belegt hatte. Das Wasser schüttete ich zur Hälfte in eine Tasse, in die ich Instant-Kaffeepulver rührte, die andere Hälfte gab ich in einen Topf und schüttete den Inhalt einer Packung Tütensuppe hinein. Während ich darauf wartete, dass mein Essen fertig würde, trank ich den heißen Kaffee in kleinen Schlucken und zündete mir noch eine Zigarette an. Mir war immer noch übel. Vielleicht wäre es keine schlechte Idee, mal so richtig zu kotzen, aber ich starrte nur Gedanken verloren auf den grauen Zigarettenrauch, der sich in meinen Haaren verfing. Es gab keine Vorhänge in meiner Wohnung. Eigentlich gab es noch gar nichts, außer ein paar Tassen, Töpfen und Löffeln und einer Matratze mit einem ordentlich geweißten Spannbettlaken darauf, das ich aus dem Schrank meiner Mutter hatte mitgehen lassen. Die Lichter von draußen, von der Stadt oder von der Straße, keine Ahnung, flackerten bunt an meinen Wänden. Während ich gedankenverloren zusah, kochte die Suppe über und ich nahm sie vom Herd. Es war eigentümlich leise in dem Hochhaus. Ich glaube, dass ich in der ganzen ersten Zeit kaum Geräusche aus den anderen Wohnungen gehört habe. Kein Kindergeschrei, keine Musik, keine Streitereien, wie ich es aus der Mietshaussiedlung meiner Jugend kannte. Nur hin und wieder aus der Wohnung über mir ein Geräusch, als ob etwas Spitzes schnell über den Boden schleifen würde. Vielleicht, dachte ich, ist es ja ein domestizierter, abgebrannter und abgehalfteter Tiger, der über mir wohnt. Einer, der die kleine Wohnung beengt, der sich mit seinen Tatzen Platz schaffen will und der keine richtige Lösung für sich findet, weil er irgendwie eine Ahnung davon hat, wie es sein könnte, in Freiheit zu leben und sich doch nicht so recht traut, auszubrechen, weil die Jahre der Gefangenschaft ihn abgestumpft haben. Nervös schaut er dann mit seinen Klauen über den Boden, hofft, dass er sich so doch noch befreien kann, aber innerlich hat er längst aufgegeben, hat ob der dünnen, kalten Wände seiner Sozialwohnung, seines Gefängnisses resigniert. Es wird immer beim Scharren bleiben, nie mehr wird er seinen Rachen in Wut aufreißen, um die in einem Leben in Gefangenschaft angestaute Beklemmung in einem furiosen Fauchen zu entladen. Lebst du noch oder wohnst du schon, könnte man ihn fragen, und er würde betrübt zu Boden blicken und sagen, warum auch sollte ich noch versuchen weiterzuleben? Was hält mich, wenn es nicht der herbe Geschmack frischen Blutes ist, den ich niemals mehr auf meiner Zunge werde kosten können? Ich hätte ihn gern kennengelernt, diesen Tiger. Ich hatte das Gefühl, dass er und ich uns gut verstehen würden. Beide grimmig dreinblickend in Erinnerung an die vorangegangene Kapitulation. Beide apathisch dahinsiechend in der Ahnung an die vor uns liegende Tristesse.